Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Machen wir doch zum Beginn der Predigt, ich höre auf zu jammern, mal ein kleines Experiment. Dazu müssen Sie nicht aufstehen und wir müssen auch keine brennbaren Flüssigkeiten zusammenschütten, sondern es ist etwas, was Sie im Inneren nachvollziehen können. Wir nehmen mal die Seite und ich bitte Sie mal jetzt kurz innerlich sich vor Augen zu malen, so drei Dinge oder mal so ein paar Dinge, wo Sie sagen, ach, das war richtig schön heute oder gestern. So Dinge, wo Sie sagen, oh, toll. Ja, vielleicht der Morgen, der Kaffee oder das Ei, was gut geraten ist, nicht zu weich und nicht zu hart. Oder vielleicht auch das Wetter. Ich weiß ja nicht, vielleicht haben Sie ja Freude am Wetter. Aber ja, wirklich was, Menschen, mit denen Sie heute zusammen waren oder gestern. Haben Sie es? Ja? Gut. Sind Sie dran? Die andere Seite nimmt mal, die jetzt deutlich größer ist. Das ist meistens so. Sie schauen doch mal jetzt auf das, was wirklich furchtbar ist. Ja, also, wo Sie sagen, oh, nee, vielleicht das Wetter heute Morgen oder das Ei, was nicht geraten war oder der Kaffee zu kalt oder vielleicht doch einfach die Weltpolitik. Ja, da gibt es ja genug. Haben Sie es? Was Sie wirklich ärgert, wo Sie sagen, oh, schlimm. So, nun kommt die große Frage, wer von Ihnen beiden, die eine oder die andere Gruppe, fühlt sich denn im Moment lebendiger? Ja, hier drüben wird gelacht, hier nicht. Also, ja, es ist relativ einfach, ne? Wenn wir Dinge in unserem Leben, für die wir dankbar sind, vor Augen führen, was schön ist, dann kommt auch ein wenig Helle, so ein wenig Lebendigkeit und Licht hinein in unser Leben. Und wenn wir das eher im Blick haben, was uns beschwert oder was uns wirklich schief läuft oder wo wir drüber klagen oder jammern können gar, dann wird das schwieriger. Ich höre auf zu jammern. Zu jammern ist ja nicht schön. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, also jammern, da möchte ich in meinem Leben richtig spitze werden. Also der beste Jammerer überhaupt. Und deswegen übe ich das jeden Tag. Die Leute üben das jeden Tag, aber sie wollen nicht der größte Jammerer aller Zeiten werden. Das Leben geht ja eigentlich darum, fröhlich zu sein und zufrieden und nicht das Gegenteil. Aber trotz allem erlebe ich es bei mir selber und auch in Gesprächen wird es so oft geübt, das Jammern. Das Klagen, das Ärgern, dieses Jammern, das ist irgendwie wie so eine Art Virus, wenn einmal einer angefangen hat. Ah, braucht man viel Kraft, um sich dagegen zu wenden. Ja. Also, wenn einmal einer angefangen hat, oh, das kenne ich bei mir auch. Da geht es von einem zum anderen. Und da wird es für mich selber sehr schwierig, in so einem Gespräch irgendwie noch fröhlich zu bleiben. Da muss der noch nicht mal was sagen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Man hat in einer Studie einen Menschen, der eigentlich eine ganz normale Laune hatte, vielleicht so wie Sie jetzt hier drüben, fröhlich neben einen Menschen gesetzt, der wirklich deprimiert war und richtig furchtbar drauf, ganz schlechte Laune. Und man hat hinterher, die durften nichts sagen. Keiner durfte was sagen. Die saßen einfach nur nebeneinander. Und dann hat man hinterher Interviews geführt. Und was denken Sie, was da passiert ist? Die Laune hat sich angeglichen, aber nicht zum Positiven, sondern eher zum Negativen. Der Mann, der vorher gute Laune hatte, oder der Mensch, der hatte hinterher schlechtere. Also überlegen Sie gut, neben wem Sie sitzen. Ich sehe schon, der ein oder andere schaut schon neben sich. Genau. Aber das ist nun vorbei. Wir haben keine freien Plätze mehr, Sie müssen jetzt durch. Ja. Ich höre auf zu jammern, wenn es denn so einfach wäre. Es gibt zwei Strategien aufzuhören, zu jammern. Die erste Strategie ist, Sie ändern Ihre externe Welt. Das heißt, wenn Sie sich ärgern darüber, dass Sie noch Single sind, dann müssen Sie heiraten. Und wenn Sie sich ärgern darüber, dass Sie einen Job haben, wo Sie zu viel arbeiten, dann müssen Sie den Job wechseln. Wenn Sie sich ärgern darüber, dass Sie zu wenig verdienen, müssen Sie zum Chef gehen und sagen, ich arbeite noch die Hälfte und verdiene das Doppelte. Wenn Sie der Meinung sind, Sie müssten im Grunde genommen in Ihrem Leben keine Probleme mehr haben, dann schicken Sie Ihre Familie zur Therapie und Ihre Freunde auch. Es gibt in unserem Leben Dinge, die können wir ändern. Aber schon wenn ich das sage, merken Sie, die externe Welt um uns herum zu ändern, ist äußerst schwierig. Es gibt keinen Menschen, dessen Handlungen immer Erfolg haben, dessen Dates immer gut sind. Und es gibt keinen Menschen, dessen Arbeit immer Spaß macht. Und es gibt keinen Menschen, wo immer nur die Sonne scheint, sondern es ist immer da, auch das Leid. Also der Weg kann man probieren, das ist schwierig. Es gibt aber noch einen anderen Weg, und zwar, wenn man seine innere Einstellung dazu verändert, beziehungsweise wenn man die innere Welt verändert. Ich höre auf zu jammern. Ja, jammern ist nicht gleich jammern. Es gibt da schon Unterschiede. Ne? Es ist ja nicht so, wie gesagt, dass es um uns herum, die Gründe zum Jammern sind ja nicht, kann man ja nicht ausblenden. Also manch einer sagt, ich lese schon keine Zeitung mehr, gucke keine Nachrichten mehr. Was ich dort erlebe und sehe, da belastet mich das nur noch. Da muss ich viel mehr, also das geht mir so nah. Das will ich gar nicht sehen. Das kann ich machen. Ich kann im Grunde genommen hier versuchen, das ein Stück weit auszublenden. Aber das ist ja nicht die Wirklichkeit. Das ist ja nicht unser Leben. Das können wir ja nicht machen. Wir können das nicht machen. Auf die Spur, wie man damit umgehen kann, bringt uns eine ganz alte Geschichte. Sie haben sie heute schon gehört. Und zwar ist das der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Da steckt ja so viel drin. Das ist so eine, ich sag mal, so eine Menschheitsgeschichte ist das. Das ist eine Geschichte, die eigentlich nicht so sehr historisch ist, sondern die ist hochaktuell in vielen Facetten. Heute gucken wir uns mal eine an. Wie Sie vielleicht schon in der Lesung gehört haben, war das Volk Israel als versklavt in Ägypten. Hören Sie gut zu. Es war versklavt und es hatte schwere Arbeit zu leisten. Und sie waren wirklich, es war wirklich schwer. Das sollten Sie bitte jetzt abspeichern für alles, was noch kommt. Das war, wird sogar beschrieben, welche Arbeit dieses Volk Israel zu machen hatte. Lehmarbeiten, Bauarbeiten, Feldarbeiten, alles hart. Sogar die Kinder, die Söhne wurden getötet. Das ist jetzt keine schöne Sache. Und es ist wirklich so, dass das Volk, und so wird es beschrieben, dann dort zusammen war und es schrie zu Gott. Noch nicht mal zu Gott, es schrie einfach erstmal nur. Es schrie und es seufzte unter der großen Last. Ja, das wird da beschrieben und das ist auch nicht falsch. Das Schreien und Seufzen ist etwas, was, wenn wir dem Leid entgegentreten und wenn unser Leid, wenn das Leid uns trifft, was eine ganz natürliche Reaktion ist, das Seufzen und Schreien. Bevor ein Kind lernt, nicht zu weinen, ist es immer schon da. Es fällt hin, und da wird der Mund aufgerissen, da kommt alles hoch, alle Kanäle sind offen. Und da kommt alles raus. Und dann irgendwann, dann verdrückt man das. Aber das Schreien und Seufzen ist etwas, was in unserem Leben ganz natürlich ist. Und wenn Sie seufzen, das ist schon eine ganz tiefe Handlung und es öffnet und weitet, wenn Sie seufzen. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an die Lesung, die Frau Rau vorgelesen hat aus dem Römerbrief. Da ist es ja auch so, dass Paulus sagt, dass die ganze Schöpfung seufzt und auch wir seufzen auf Erlösung hin, auf Freiheit, auf Offenbarwerden von der Kinder Gottes, ein tiefes Seufzen. Und Seufzen ist immer etwas Hochentlastendes. Ja, das hat man ja auch manchmal, wenn Kinder lange geweint haben und das Zwerchfell macht noch so, schwingt noch nach, dann kommt man so ein Na? Das braucht man, um sich zu entspannen, um ruhig zu werden, um ein Stück weit zu, ja, um ein Stück weit zu ruhig zu werden, ja, kann man schon so sagen, seufzen. Und dagegen gibt es etwas anderes. Das Volk Israel wird nun herausgeführt aus Ägypten, aus der Fronenherrschaft in die Freiheit. Und das geht mit großem Kino vor sich, mit großem Kino. Also da gibt es, vielleicht wissen Sie es noch, da teilt sich das Meer und da gibt es eine Wolkensäule, eine Feuersäule, Wahnsinn. Also stellen Sie sich vor, Sie stehen in Zollroda an der Talsperre, plötzlich teilt sich die Talsperre und Sie laufen durch. Und auf Ihr Gebet hin. Ne? Und da würden Sie doch hinterher sagen, Wahnsinn, also das ist ja, so, da muss man einfach dabei bleiben, da kann man Gott doch vertrauen. Ne? Aber irgendwie hat das Volk das nicht begriffen. Denn es dauert nicht lange, da gibt es Durst. In der Wüste ist es eine Handlung, die man verstehen kann oder eine Emotion, ein Mangel. Und da wird gemurrt. Zum ersten Mal taucht hier dieses Wort auf, murren. Und das taucht nochmal auf, nämlich dann, als sie gesagt haben, wir haben auch Hunger. Da wird auch gemurrt. Das erste Kennzeichen des Murrens ist, wenn man nur vom Wort her geht, ist, dass es sich verkrampft. Also dahinter steht im Griechischen Knurren. Also knurren Sie mal. Knurren Sie mal. Also Sie müssen, um zu knurren, sich hier verkrampfen. Das geht gar nicht anders. Sie müssen den Kiefer zusammenbringen. Das ist Knurren. Da ist hier dicht. Ne? Wenn Sie dagegen seufzen, das ist was völlig anderes. Da geht es. Da sind Sie frei. Das Knurren und Murren, dahinter steht das hebräische Wort Knurren, das erste Kennzeichen dieses Murrens ist, dass es verkrampft ist. Also da ist keine Freiheit da. Da wird das Herz auch abgeschnitten. da geht es erstmal nur um Kopf. Und es geht erstmal nur hier ums. Das Volk Israel knurrt, weil es kein Wasser hat. Und was geschieht dann? Gott sieht es, Mose kommt, schlägt auf den Stein, kommt Wasser raus. Noch ein Wunder, wunderbar. Jetzt haben sie es begriffen. Nein, sie haben Hunger und knurren wieder. Zweites Kennzeichen des Knurrens kommt jetzt. Da sagt das Volk Israel tatsächlich, wir verhungern hier. Es wäre doch besser, wir wären in Ägypten geblieben. Dort hätten wir wenigstens große Fleischtöpfe. Und jetzt kommt es noch besser, später im vierten Buch Mose wird beschrieben, dass das Volk sagt, da hatten wir Melonen, Knoblauch, wird alles aufgezählt, Gemüse, Obst und Fisch umsonst. Moment, Fisch umsonst? Knoblauch, Melonen, Fleischtöpfe, waren das nicht Sklaven? So stelle ich mir das Leben als Sklave nicht vor. Ja, wenn das Leben als Sklave so wäre, nur dann. Nee, das war auch nicht so. Das Murren verändert auch die Vergangenheit. Diese Verkrampfung, dieses Murren, was da so auftaucht, das lässt auch die Vergangenheit in goldenen Farben erscheinen, damit die Gegenwart umso dunkler erscheint. Ja? Also wenn Sie, nur mein kleiner Exkurs, unsere Landesfahne anschauen, da haben Sie ja Schwarz-Rot-Gold, ne? Also aus der dunklen Vergangenheit durch das Blut hin zur goldenen Zukunft. Das ist so das Symbol dahinter. Meistens wird gemacht aus der goldenen Vergangenheit in die dunkle Zukunft. Ja, also da wird das eher umgedreht. Und es ist bei diesem Murren auch so. Man könnte sagen, das Murren ist das klassische Jammern. Früher war ja alles besser. Ja, da kann man über alles jammern. Ja, Nostalgie oder Ostalgie, wie Sie wollen. Das ist so etwas, was das Murren mit sich bringt. Es wird die Gegenwart dunkel gemalt und die Vergangenheit umso heller und hat mit der Wirklichkeit eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu tun. Fisch umsonst. Ja, da hatten wir doch alle Arbeit. Fisch umsonst. Und dann gibt es noch ein drittes Kennzeichen des Murrens, was mit dem Jammern deckungsgleich ist. Im Psalm wird ganz viel auf diese Geschichte in der Bibel immer rekurriert. Immer wieder kommen Bemerkungen dazu. Und im Psalm 106 sagt der Psalmbeter, na damals murrten die Israeliten in ihren Zelten. Und das ist der Knackpunkt. Das Murren, dieses Jammern, entsteht in den Zelten. Das entsteht nicht im Gespräch mit Gott, sondern es ist etwas, was unabhängig von mir existiert, unabhängig von Gott existiert. Das passiert nicht vor Gott, sondern im Zelt. Da ist man runter. Da wird nicht nach oben geguckt, sondern man verkrampft sich und schaut nach unten. Das Wort, was hier genommen wird, ist nicht das Knurren, sondern ranzig werden. Das steht dahinter. Und das finde ich ein wunderschönes Bild. Wenn Leid in unserem Leben geschieht und es geschieht und es kommt nicht vor Gott und steht rum, dann wird es ranzig. Und dann kommt das Jammern und Knurren und Murren. Unser Leid und unsere Schwierigkeiten, die wir ja haben, da können wir gar nicht drum rum. Die brauchen Gottes Gegenwart, sie brauchen sein Angesicht und sie brauchen das Gespräch mit Gott. Man könnte sagen, ja, sie brauchen das Gebet. Wenn das nicht geschieht, dann fängt es an, schwierig zu werden. Dann breitet sich das Leid aus und wird ranzig und man beginnt zu knurren, unzufrieden zu sein, verkrampft, abgeschnitten, kein Herz mehr. Da muss man wieder seufzen. Ich höre auf zu jammern. Es gibt eine Strategie, die relativ einfach ist. Das Leid, was man hat, der Grund zum Jammern, vor Gott zu bringen. Und das hilft, ein Stück weit auch dieses Jammern im Leben in den Griff zu kriegen. Wir haben immer wieder Leute, die uns da freundlicherweise dran erinnern. Aber da können wir ein Stück weit auch uns immunisieren dagegen, wenn wir sagen, das Leid ist da und die Schwierigkeiten sind da. Diese Welt, wenn wir sie ansehen, ja, es ist so, die Welt. Aber wir können sie Gott hingeben und können ihm das überlassen und können wissen, dass es eine Adresse gibt und können vor ihm klagen und seufzen. Die Mehrheit der Psalmen im Psalter sind Klagelieder. Das heißt nicht, dass man aufhören sollte zu klagen. Die Mehrheit der Psalmen sind Klagelieder. Da klagt jemand, da klagt ein Volk, da klagt ein Einzelner, da klagen die Menschen über das, was ihnen passiert ist. Aber sie enden in der Klage vor Gott immer auch bei Gott Und sie enden in diesen Klageliedern immer auch mit einem Lobpreis Gottes. Sie danken Gott für etwas am Ende, immer am Ende. Die Klage hat ihren Raum und die Klage und Seufzen hat auch einen Raum. Es hat einen Raum in unserem Glauben. Das Murren ist etwas, was wir aufhören dürfen. Wir dürfen aufhören zu murren, weil das Murren im Grunde genommen uns nicht weiterbringt. Es verkrampft uns und es nimmt unser Leben weg. Aber Seufzen und Klagen nicht. Ich höre auf zu murren. Da gibt es eine ganz einfache Variante und ganz einfache Übung dazu. Die machen wir jetzt auch noch. Haben wir am Anfang schon ein Experiment gemacht, dann machen wir das jetzt auch. Drei Dinge, also diese Seite hat jetzt schon einen Vorlauf, ne? Also drei Dinge, hatte ich ja schon mal gesagt, für die Sie von Herzen dankbar sind. Drei Dinge, das dürfen Sie auch. Machen wir alle. Drei Dinge, für die Sie von Herzen dankbar sind. Haben Sie es? Noch nicht? Jetzt. Ne? Drei Dinge. Wenn Sie nur zwei haben, ist auch okay. Wenn Sie mehr als drei haben, Halleluja. Und wenn Sie die drei Dinge sich vor Augen führen, dann dürfen Sie jetzt, bevor wir das Lied singen, zum Abschluss der Predigt, in der Stille, wo ich hier noch ein bisschen was ausmache und die Gitarre umschnalle, dürfen Sie mal ganz von Herzen Danke sagen dafür. Im Stillen einfach Danke sagen. Gott für diese drei Dinge, mehr nicht. Machen Sie es nicht zu stark. Erstmal drei Dinge. Ein Freund von mir hat gesagt, er macht das jeden Tag. Könnte was sein, ne? Jeden Tag drei Dinge. Amen.